dann geht mein musikalisch hier ganz sanft begleiteter Gruß nach Zürich in die Schweiz. Guten Morgen, Chris.
Guten Morgen, Michael.
Ja, wie geht es dir, mein Guter?
Entspannt, selber?
Entspannt. Ja, ja, wir sind ja gestern ausgeschieden. Das heißt, ich sage ja auch schon wir, aber gut, aus der Europameisterschaft kann man mal leben. Die Reisesaison steht vor der Tür. Ne? Wir sind ja jetzt kurz sozusagen unsere letzte Folge hier vom Urlaub in der Sharepocalypse Nummer 34. Sagt dir eigentlich SEV 1011 was?
Noch nie gehört.
Dabei steckst du das wahrscheinlich jeden zweiten Tag bei euch in die Steckdose. Das ist nämlich eure Steckernorm, eure Stromnorm. Hast du gewusst, dass es weltweit über 15 verschiedene Steckersysteme gibt?
Nee.
Also mir ist das mal aufgefallen, als ich mal zum ersten Mal in die Schweiz gefahren bin, da habe ich natürlich nicht gewusst, dass ihr anderes Netzsteckersystem habt und bin natürlich voll mit einem falschen Stecker dahin gekommen. Und die Steckerbranche und die Steckeradapterbranche macht ja gerade ihre Hauptumsätze zurzeit. Also wenn Urlaub fährt, sollte dran denken, dass ihr den richtigen Adapterstecker drin habt. Und ihr habt ja so einen besonders schönen Stecker, nicht? So einen dreipoligen, so einen komischen. Weißt du, wo es den noch gibt, wo du problemlos mit diesem Stecker hinreisen kannst? Ich habe das nämlich gestern zufällig gerade gelesen.
Nein.
Nach Ruanda. Ruanda ist eine der wenigen Länder, ich glaube, es gibt bloß zwei Länder sonst, irgendwie Liechtenstein hat es noch, aber Ruanda hat den Schweizer Steckerstandard übernommen. Also wenn du mal nach Ruanda fährst, hast du kein Problem, dort ins Netz reinzukommen, an Strom ranzukommen.
Gut zu wissen.
Gut zu wissen, ja. Ja, wir haben auch wieder eine ganze Menge von Themen. Unsere letzte Folge war ja ein bisschen spezialisiert auf das Thema Bitcoin, Blockchain. Ich denke, das werden wir auch in Zukunft weiter verfolgen.
So Einzeltopics.
Bitte, ja, genau, ne? Das muss immer mal wieder aktualisiert werden. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, das Ganze. Ja, aber wir haben ja auch in den letzten Wochen, wenn ich mal so ein bisschen die letzten Wochen Revue passieren lasse, man hat aber auch so ein Gefühl mittlerweile, dass irgendwie alles hier, ich will nicht sagen, den Bach runtergeht, aber dass irgendwo so einiges aus den Fugen geraten wurde. Ich sage ja nur mal Stichwort Brexit. Wie habt ihr das als Schweizer denn erlebt? Ich meine, ihr habt ja kurz vor dem Brexit, habt ihr nach 24 Jahren nochmal euren Beitrittswunsch an die EU kurzfristig zurückgezogen.
Nicht kurzfristig.
Nein, es hat 24 Jahre gedauert, bis der Beitritt. Es ist eine sorgfältige Prüfung gewesen, oder?
Nein, es war mehr so das Formelle, dass hier nicht zurückgezogen wurde. Ja, ich meine, wir sind ja der Prototyp der Brexiter, wenn man so möchte, oder? Ich meine.
Na, ihr seid anders ihr seid ja eigentlich in die wirtschaftlichen Verhältnisse auch entsprechend integriert und leistet ja auch einen Teil der Beiträge, obwohl ihr nicht Mitglied seid, habt aber eure Autonomie. Also das ist ja, ich glaube, so ähnlich wie Norwegen, die ja auch so Assoziationsabkommen haben. Aber es ist natürlich was anderes, wenn die Briten jetzt sagen, sie verlassen die ganze EU und was da an Rattenschwanz dran hängt, das hat sich ja, ich glaube, keiner so vorgestellt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist klar, es wurde viel geschrieben und wie gesagt, ich meine, es ist eine philosophische Frage. Interessant ist ja, dass niemand weiß, was jetzt passiert, oder? Obwohl wir so viele studierte Leute haben, die es eigentlich wissen müssten, oder? Die zumindest die Implikationen nicht nur auf der emotionellen Ebene einschätzen könnten. Aber offensichtlich ist das irgendwie schwieriger als gedacht. Das hat mich ein bisschen überrascht.
Und, was mich so in dem ganzen Ding, also echt so, wo man jetzt offensichtlich tatsächlich an die Grundfesten denkt zu zweifeln. Ich meine, EU war jetzt immer so ein Projekt, was man seit 30, 40 Jahren immer größer geworden. Man hat, weiß zwar, EU ist nicht das Beste, aber es hat uns 40 Jahre in Mitteleuropa, also zumindest im westlichen Teil Mitteleuropas, Frieden und auch erheblichen Wohlstand geschenkt. Und ja, und dann kommen da irgendwelche, was man gar nicht denkt, dann kommt da so ein Typ wie David Cameron, der dann mal so aus ein paar wahltaktischen Gründen nur mal sagt, ach, wir machen mal ein Referendum über die EU mit dem Hintergrund, eigentlich denke ich ja nicht, dass wir da rausgehen. Und dann plötzlich kommen dann noch so Typen wie der Farage und der Johnson und machen dann so ein riesen Balli-Halli und dann wird abgestimmt und plötzlich stellen die fest, ups, jetzt haben wir uns ja doch rausgewählt. Und irgendwie wollte es keiner gewesen sein, denn im Nachhinein, schon am selben oder am nächsten Tag, treten dann alle den Rückzug an und sagen, okay, jetzt haben wir das angerichtet, lasst mal andere das sauber machen. da sagst du doch, da kann ja heute total, das sind so Dinge, wo du sagst, also das hätte ich nicht gedacht, dass sowas in so einem Lande möglich ist. Also dass man eine Abstimmung macht, okay, ich meine, ihr kennt euch da in der Schweiz ja noch viel besser aus mit Volksabstimmung und so weiter. Aber das, und nachher wird es keiner gewesen sein und dann, ich meine, das bringt ja auch dann das ganze Großbritannien ins Wanken. Die Schotten haben sich dagegen dafür ausgesprochen, in der EU zu bleiben, die Nordiren auch. Also das sind ja noch Riesenverwerfungen, die da auf uns zukommen, denke ich mal.
Ja, ich meine, das ist mir auch aufgefallen, logischerweise. Und wir haben das in der Schweiz, wo eine direkte Demokratie ist, wo du sehr viele Dinge abstimmst, von kleinen auf Gemeindeebene bis auf nationale Ebene immer wieder. Ist es halt schon so, dass die Verlierer, dass es halt zu einer demokratischen Kultur gehört, dass du auch einmal Verlierer bist. Und das ist mir ein bisschen aufgefallen, dass quasi die Verlierer jetzt, also quasi die drinbleiben möchten, ganz anders reagiert haben als in der Schweiz. In der Schweiz ist es dann immer so, wenn du zu der Gruppe gehörst oder die Politiker, die zu der Gruppe der Verlierer gehören, sagen quasi, weißt du, oh, gratulieren wir den Gewinnern. Man analysiert, warum es nicht geklappt hat, warum haben die Argumentationen nicht gegriffen, also quasi dafür, dagegen, oder? Es ist dann so, und wenn dann jemand sagt, wir probieren nochmals über ein Referendum diese Entscheidung zu kippen, weil ABCDE, dann gilt das als sehr schlechter politischer Stil. Mhm. Weil es hat sich einfach herausgestellt, dass quasi eben das Volk per se nicht immer schlecht abstimmt und dass sich das irgendwie da zusammenschleift, weil es schleift sich irgendwo ab, es ist wie ein großer Konzern, oder? Du triffst mal eine mutige Entscheidung, aber bis dann die Entscheidung umgesetzt ist, hast du so viele Abhängigkeiten oder von internationalen Verträgen und, oder das wird dann, das ist dann einfach, kommt in eine andere Gegend. Es ist so eine große Entscheidung, ist dann mehr eine Stoßrichtung als quasi ein finaler Entscheid, dass hier irgendwo die Insel für sich alleine lebt. Also ist mir aufgefallen, dass quasi das Demokratieverständnis, also die demokratische Kultur halt hier eindeutig jung ist. Oder jung ist im Sinne von nicht so ausgewachsen, wie wir jetzt wie in der Schweiz haben, im Sinne von, dass sich hier auch die Politiker nicht wissen, wie zu verhalten, oder? Weil in der Schweiz, wenn du eine wichtige Abstimmung verlierst, EU ja oder nein, wenn du das verlierst, ist das für niemanden einen Grund zu gehen. Sondern man hat dafür gekämpft, oder? Man hat seine Argumentation gebracht und man konnte es offensichtlich, wollten die Leute das nicht, oder man hat es nicht richtig transportiert. Und ich habe gesagt nein, die Leute haben gesagt ja, jetzt arbeite ich für ja. Ich habe ja gesagt nein, aber meine Aufgabe ist es, hier zu dienen, deswegen gehe ich jetzt diesen Weg. Ja. Und da wir das so viel haben, oder? Mit Themen, die zum Teil auch wichtige Themen sind für die für die einzelnen Politiker, da muss man sich ein bisschen reingeben. Und jetzt hat man ja die Chance, dann hat man als Verlierer auch die Chance, seine Argumentationen halt in Arbeitsgruppen wieder einzubringen und das hier zu schleifen. Das ist ja quasi der Prozess, in dem man durchgeht. Und ich glaube, dann den Battle hinzuwerfen, oder sagt man auf Schweizerdeutsch, ja, den Battle hier rühren, das ist einfach nur schlechter politischer Stil. Und ich glaube, das war ja auch final die Entscheidung der Leute in den Vereinigten Königreich, eben zu sagen, weißt du, wir haben die Schnauze voll von all diesen Leuten, oder? Und es sitzen noch mehr Leute in der Europäischen Union, die genauso
wandeln. Ich glaube auch, dass das sagt man auch immer gerne so, ach, in der EU, da sitzen ja sowieso bloß die dahin abgeschoben worden sind nach Brüssel und die machen alles nur bla bla und die ganzen Richtlinien und das ist alles. Es schimpft sich ja immer gerne auf die EU, wobei man mal wenig sieht, dass das natürlich auch sehr viel Positives bewirkt hat. Aber was natürlich, wo ich dir völlig recht gebe, ist, ich glaube, das ist so ein Volksentscheid, ist da auch eine ziemlich, wenn du da nicht gewohnt bist, so einen Volksentscheid zu treffen und dann gerade für so aber eine wirklich absolut essentielle Frage zu stimmen. Und ich glaube, vielen ist ja erst im Nachhinein bewusst geworden, wofür sie sich da eigentlich entschieden haben. Und wenn dann am nächsten Tag, der Nigel Farage sich hinsetzt und sagt, nee, also unsere, unser Slogan hier für 325 Millionen jeden Tag, wenn wir die nicht mehr in die EU zahlen müssten, dann können wir die in unser Gesundheitssystem stecken und haben so einen riesen Bus da bedruckt, der durch ganz USA, durch ganz UK gefahren ist. Und am nächsten Tag sagt er dann auf die Frage der Reporterin, nee, das können wir jetzt nicht garantieren, dass das passiert. Nee, das war auch mehr so eine Werbeaussage. Und zwei Wochen später sagt er dann so, und jetzt ziehe ich mich zurück ins Privatleben, ich habe ja mein Ziel erreicht. Und der andere, der Johnson, hat auch schon gesagt, ich bin jetzt auch nicht mehr der das macht. Und weißt du, das ist so irgendwie so nach dem Motto, boah, jetzt haben wir mal alle draufgehauen. So. Es gibt so einen schönen alten Loriot-Sketch vom Weihnachtsfest, wo der Junge das, wie heißt das Ding, wir bauen uns ein Atomkraftwerk geschenkt bekommt und Papi baut dann mal das Atomkraftwerk auf und da sind die ganzen bunten Kühe und wenn ich jetzt diesen kleinen Brennstab mache, dann muss es Puff machen und alle Kühe fallen um. Und dann guckt er hin und sagt, es macht aber nicht Puff. Und dann macht es doch Puff und dann sagt er, oh, wie ist das denn passiert? Und keiner hat eine Ahnung, was passiert ist. Und ich glaube, das ist aber so typisch symptomatisch, dass da eben so viele Emotionen und geweckt werden und das dann wirklich so ein ich habe da im Nachhinein zum Beispiel, also das sind ja dann Dinge, wo du überhaupt gar nicht dran denkst. Jetzt sag mal erstmal, ja, England muss austreten. Wir haben ja auch gesagt, wenn wir mal auf unser Thema wieder zurückkommen, hinsichtlich Datenschutz und so weiter, wenn Großbritannien aus der EU raus ist, dann ist es ja auch nicht mehr EU-Land für Datenspeicher. Also wenn wir da irgendwelche Cloud-Services nutzen oder ähnliches, dann ist das raus. Also wer da seine Daten hat, der sollte sich schon mal langsam überlegen, wie er den vielleicht compliance-mäßig nach irgendwo anders hinziehen kann, ne?
Ja, genau. Ja, absolut. Das hat mich natürlich am meisten interessiert. Aber ich möchte noch einmal schnell zurückgehen zu deiner ersten Aussage mit den Leitfiguren in diesem Brexit-Abkommen. Für mich ist es einmal mehr, also quasi diese Personen zeigen gleich sehr schön, wohin uns dieses neoliberale Wirtschaftssystem geführt hat. Oder das waren einfach Abzocker, das waren Brandstifter, die haben sich hier in einem System sicher gefühlt, in dem sie ihre persönliche Fame und Geld abziehen konnten, oder? Aber eigentlich sind sie nicht daran interessiert, was mit dem Land per se ist. Sondern es ging nur um ihren persönlichen Vorteil. Und deswegen sehen sie jetzt auch, das klappt alles nicht, ich muss weg. Und das ist genau das, wogegen diese Leute eigentlich gestimmt haben, weil sie vermutlich das Gefühl haben, überall sind solche Leute, oder? Ganz London, die Bankenwelt ist voll von solchen Opportunisten. Mhm. Und das ist das, was man eigentlich ja nirgends will. Und diese tiefe Unzufriedenheit ist ja eigentlich an diesem liberalen Wirtschaftssystem angehängt. Und deswegen ist das, dieses Symptom ist eigentlich die Ursache, warum die Leute überall in Europa eigentlich irgendwie diesen Rechtsrutsch, diesen Zurück, wir müssen für uns selber schauen und wir wollen nicht, dass irgendwelche fremden Opportunisten noch zusätzlich kommen, die eben ins gleiche Horn stoßen wie diese Leute. Eigentlich haben wir gar keinen Bock darauf.
Ja, das, was der EU fehlt, ist, glaube ich, immer ich glaube, bei jungen Leuten, die braucht man eigentlich gar nicht zu erklären vielfach, was EU ist, weil die einfach diese Freizügigkeiten merken, die man hat. Also das, was wir früher nie hatten. Also dass du von, weiß ich was, kreuz und quer den Arbeitsplatz suchen kannst. Oder was ich auch gelesen habe, zum Beispiel Ryanair und EasyJet. Wer profitiert vom Brexit? Oder wer hat echt was am Hacken? Und soweit ich weiß, ist, glaube ich, Ryanair in Irland verheimatet und EasyJet irgendwo in UK. Und das Problem ist, wenn du nicht mehr in der EU bist, also nicht mehr in dem Raum bist, dann kannst du als Fluggesellschaft beispielsweise nur noch immer von deinem Land nach Europa fliegen und wieder zurück. Aber du kannst zum Beispiel nicht wie EasyJet von Berlin nach Amsterdam Dienste anbieten oder sowas, weißt du, so innereuropäische Dienste. Und eine dieser beiden Fluggesellschaften, ich weiß nicht mehr, welche wo beheimatet ist, aber diejenige, die in Irland ist, die kann das nach wie vor machen und die andere, die in England beheimatet ist, kann das dann nicht mehr machen. Die müssen sich dann komplett umziehen. Ich meine, man hat auch schon gehört von größeren Firmen, die dann sagen, oh, wir müssen mal unseren Hauptsitz verlegen. Aber das sind so Dinge, die da alle hinten dranhängen, wo du sagst, oh Gott, und das, was sie sich da aufgebürdet haben, ob sie dann nachher eben besser dastehen als vorher, das mag ja auch noch dahingestellt sein.
Weißt du, das ist alles manageable, oder? Das ist alles managbar. Da habe ich jetzt wirklich nicht so viel Angst. Das kann man irgendwie bilateral klären und. Das ist eben nur die jetzt ist, das ist jetzt quasi die Brot- und Butterarbeit der Politik, dieses gerade zu ziehen.
Ja, ja. Aber wenn, gerade wenn man die Politiker kritisiert, dann ist natürlich die Frage, kriegen die denn das überhaupt hin? Ja? Und meine, auf der
genau, und das, hätten die sie, wollen das, sie wollen das gar nicht hinkriegen. Oder? Und das ist eben genau diese Geschichte, weil als Politiker bist du gewählt von deinem Volk, dein Volk zu vertreten. Ja. Und wenn du hier aufgibst, dann hattest du nie die Intention, deinem Volk, oder? Quasi für dein Volk zu arbeiten. Weil klar kannst du als Politiker anderer Meinung sein deines Volkes, oder? Weil du sagst, ich habe eine andere Sicht und ich empfehle euch so zu sein. Aber wenn das Volk sagt, nein, wir wollen nach links und nicht nach rechts, dann sagst du, alles klar, ich habe es verstanden, wir gehen nach links.
Ja, da muss ich aber auch eben entsprechend, ja, weißt du, dann fehlen aber eben sozusagen die Leadership-Menschen, die das sicher eben auch machen und die eben nicht nur, wo du sicher das Gefühl hast, die machen es nur für ihren persönlichen Freude, sondern machen es eben auch im Sinne des Volkes, haben eine Vision und führen die dahin und bringen die voran. Und das fehlt ja total. Ne?
Total. Das, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, das ist wirklich meine persönliche Meinung, das ist eine Bande von Opportunisten, die in diesem neoliberalen System groß geworden sind und jetzt merken, oh Mist, das funktioniert ja nicht, oder?
Wenn man sich dann noch überlegt, dass wir Ende des Jahres ja noch Wahlen in den USA haben, dann mag man da gar nicht hingucken.
Ist aber dasselbe Problem.
Ja, eben, genau.
Die Wähler von Donald Trump, die können wir hier in den Medien als Idioten und Unterschichtmenschen und White Trash und irgendwie hinstellen. Aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, oder? Weil auch die Leute haben kein Bock mehr auf dieses Establishment, wo einfach Opportunisten irgendwo sich selber bereichern, oder? Und das offensichtlich gibt es das ohne Ende auch in den USA.
Ja, schlimm. Ich habe gerade gestern, also meine, heute Morgen hat man ja schon gehört, dass gerade in Dallas so eine Schießerei war, wo jetzt, weiß ich was, 4 Polizisten erschossen wurden. Ich habe gestern nochmal eine Statistik gelesen. In diesem Jahr sind in den USA, glaube ich, schon über 500 Menschen, Zivilpersonen, bei Polizeikontrollen erschossen worden.
Ja, genau. Ja,
so viel zum. Also manchmal, ich habe mir neulich auch gedacht, manchmal sehnt man sich so zurück in diese gute alte Zeit des Kalten Krieges. Weißt du, da hatten man zwei Weltmächte, da war böse gut, die haben sich zwar bis an die Zähne bewaffnet, aber irgendwie waren da Leute an der Macht, die letztlich es nicht verbockt haben und den größten Crash sozusagen umgesetzt haben. Du hattest hattest auch noch einen Politiker, die irgendwie für bestimmte Dinge standen. Es war alles noch schwarz-weiß geordnet und es war eigentlich überschaubar. Und heute ist es alles, du hast viel mehr Freiheiten, die Gesellschaften sind offener geworden. Auf der anderen Seite ein Riesenspielfeld auch für solche Flitzpiepen und solche teilweise wirklich gefährlichen Menschen. Und es ist eigentlich nichts mehr, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt, das kommt auch nicht wieder. Und das ist also.
Ja. Das ist natürlich auch nur eine Propaganda, oder? Weißt du, Land of the Free, müssen wir schon sagen, oder? Diese Zahlen erschrecken. Und Amerika wird in unserem Mainstream-Credo eigentlich immer noch als die Guten dargestellt. Und alle anderen sind so die Achse des Bösen. Und wie du sagtest, oder? Wir haben hier erschreckende Werte. Und wenn man schaut, dass quasi die Amerikaner quasi die ganze Welt irgendwo mit Kriegen überzogen haben, sind sie eigentlich die Bösen und trotzdem ist die Propaganda hier irgendwo immer noch bei uns auf der anderen Seite. Ja. Und ich finde das schon noch, es ist erschreckend. Aber kommen wir, gehen wir zurück auf den Brexit, oder? Weil uns hat natürlich interessiert, was passiert jetzt mit Data Protection und Privacy? Genau. Weil UK, wissen wir ja, ist in Europa das schlimmste Übel, oder? Mit ihrem GCHQ und UK ist Mitglied der Five Eyes, also quasi diesen ganz üblen Überwacher des Internets. Und so quasi einer der fünf Staaten, die alles tun, was ich persönlich zutiefst verabscheue. Welchen Einfluss wird ein solcher Brexit auf das haben? Und ich würde mal behaupten, keinen guten. aus Data Protection und Privacy Überlegungen war ja quasi, sind die United Kingdoms ja quasi an EU-Recht gebunden gewesen. Also quasi, und das ist ja, auch wenn es in Tat und Wahrheit nicht so ist, aber vom Gedankengut her, von den Gesetzen her, ist es eher so privacy-centric, also quasi eher so auf Privacy ausgelegt. Und ich bin überzeugt, dass diese Kräfte dort in England, also in den Vereinigten Königreich, probieren, das ein bisschen zu kippen. Oder?
Da wollten die nicht sowieso in Großbritannien, war das nicht mal diskutiert, die Verschlüsselung sowieso generell zu untersagen oder ähnliches?
Ja, war
das
nicht mal, absolut.
Wenn die jetzt dann sozusagen alles selber machen können, dann können sie das ja, dann brauchen sie sich nicht mal an EU-Richtlinien zu halten oder ähnliches. Ne?
Ja, genau. Und ja, ich meine, genau, also und auch die Briten haben ein ziemlich starkes also Cybercrime und Cybersecurity Regulation und sie hatten sich da auch auf EU-Ebene immer probiert, hier quasi in dieses European Cybercrime Center wirklich irgendwie vorne zu sein. Also das ist schon so ein Thema, das ihre Regierung hat und ich glaube auch hier werden sie sich natürlich absetzen und ja, wirklich so zu ungehemmt jetzt, wo sie quasi diese Grenzen oder diese Fesseln der EU nicht mehr haben, quasi aufsteigen zu einer zweiten NSA.
Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sich, wenn die jetzt so anfangen, sich mal genau die politischen Verhältnisse da wieder halbwegs stabilisieren, also die neuen Nachfolger gewählt worden sind, die neue Minister, also neue Premierministerin haben und so weiter und so fort, dass sich dann alle nochmal hinsetzen werden und sagen, so, jetzt, das kam es ja auch schon mal, so müsste jetzt der Ausstieg aussehen, das und das werden die Folgen, wir lassen jetzt das Volk nochmal abstimmen und dann sagen alle, ach nö, wollen doch nicht. Das, außerdem könnten sie sich ja immer noch drüber hinwegsetzen. Ich meine, das wäre auch Leadership, wenn du sagst, okay, mein Volk hat jetzt mit 51% entschieden, wir wollen da raus, aber ich bin gewählter Vertreter dieses Volkes und suche mir die Mehrheit im Parlament und sage, nein, das war zwar, wir werden das berücksichtigen, wir werden das in diese Richtung unsere Zusammenarbeit mit der EU ändern, aber ich bin der Meinung, das war falsch und ja, es war ja kein, diese Abstimmung hat ja nur empfehlenden Charakter. Ich meine, da würde es jetzt mal jemand von Statur erfordern, der dann sagt, oh, also ich halte das für Unsinn, wir können das auch anders regeln, wir haben die Botschaft des Volkes aufgenommen und machen das jetzt anders. Wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, kann man machen, oder? In der Schweiz wäre das nicht möglich, oder? Dann gibt es solche Szenarien gibt es, dass das quasi, dass dann der Bundesrat probiert, etwas umzusetzen, aber durch so viele externe, exogene Faktoren wird die Umsetzung so weit abverwässert, dass es eigentlich nicht mehr passt. Also quasi nicht mehr dem entspricht, was eigentlich quasi abgestimmt wurde. Das gibt es öfters, einfach weil die Fakten das nicht richtig zulassen und dann wird nochmals darüber abgestimmt, ob man quasi jetzt diese Umsetzung so laufen lassen möchte oder ob man ohne Rücksicht auf Verluste, wie zum Beispiel mit der Europäischen Union, wo man sagt, da war noch so eine Geschichte, oder, wo wir gesagt haben, wir wollen die Freizügigkeit nicht mehr, also dass diese freie Personen, dass quasi alle europäischen Bürger in der Schweiz wohnen dürfen und umgekehrt, wir wollen das nicht mehr. Und da hat man gesagt, ja, dann sterben bei uns die bilateralen Verträge, alle miteinander. Und da ist es genauso diese Geschichte, was machen wir jetzt? Weil quasi dann haben wir andere Probleme. Also die Probleme, wenn wir die Freizügigkeit nicht mehr möchten, haben wir auch die bilateralen Verträge, sprich die Handelsbeziehungen fallen dahin und müsste alles neu ausgehandelt werden. Das wollen wir eigentlich nicht, weil das wäre sehr, sehr komplex. Und hier sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo man sagt, eigentlich wurde über das abgestimmt, unabhängig davon, ob jetzt die wirtschaftlichen Verträge neu ausgearbeitet werden müssen, ja oder nein. Und das wird dann nochmal so kommen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich in der Schweiz, dass man sagt, so, die wir haben 3 Jahre Zeit für die Umsetzung, 3 Jahre wird umgesetzt und wir sagen, das läuft auf ein Desaster hinaus und dann wird so diese Durchsetzungsinitiativen heißen die da meistens, oder? Ob man das jetzt so durchsetzen will oder nicht, kommt das nochmals verfolgt, weil man mehr Fakten hat und dann kann man sich nochmals entscheiden. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich in der Schweiz, dieses Szenario.
Genau, aber das nehme ich jetzt mal so als Lernfaktum des heutigen Podcasts auf. Man muss das einfach praktizieren, man muss da einfach eine Kultur haben von solchen Volksabstimmungen, um damit auch richtig umzugehen und eben zu sagen, okay, auch wenn wir das jetzt beschlossen haben, jetzt versuchen wir das mal umzusetzen, stellen fest, oh, das läuft in eine Sackgasse, wir müssen nochmal abstimmen und hat dann nochmal eine Möglichkeit. Ich meine, das ist so was Vernünftiges und nicht dann sehenden Auges da reinzugehen. Wenn ich mir überlege, wie viele Tausende von Menschen jetzt in sowohl in der EU als auch in Großbritannien in die Abwicklung oder einfach sich damit beschäftigen müssen, das Ganze abzuwickeln und nicht mal was anderes tun können, was Positives, wobei es ja noch genügend andere Dinge gibt, dann kann man ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Genau, ich also bin weißt deprimiert. Du, wäre ich eben nicht. Weißt du, das ist ein Prozess für mehr Demokratie. Und das tut auf jeden Fall gut, oder? Weil wir sind das Volk, we are the 99%. Und ich glaube, England muss das jetzt lernen. Und das wird immer, wie sagt man, heißer gekocht als gegessen.
Ja. Wie unsere österreichischen Freunde mal Wahlen lernen müssen. Weißt du, da guckst du immer so manchmal, wenn irgendwelche Wahlen in irgendwelchen, weiß ich, Oberburundi, Wodundi sind oder so, und dann sagst du immer, ach Gott, die Wahlen, da sind da wieder irgendwelche Wahllokale und keine Zettel richtig ausgewählt. Und dann guckst du nach Österreich, ein Land direkt vor unserer Haustür, und dann wird eine Präsidentenwahl annulliert, weil ja irgendwie sind dann doch nicht die Wahlzettel richtig ausgezählt worden, zu früh, zu spät oder keine Ahnung. Dann denkst du auch, ist das jetzt auch schon wieder, wie kann denn sowas sein?
Ja? Welcome to the 90s, Marty also, McFly.
Genau. Ehrlich, der würde auch schon, also wirklich grauenvoll. Komm, lass uns was anderes reden, sonst bin ich heute wirklich noch hier. Ich glaube, ich muss Gemüse züchten, das macht mehr Spaß, da sieht man doch den Erfolg gleich. Ich war in den letzten 3 Wochen war ich hier in Berlin auf einer sehr interessanten Konferenz, nannte sich Security des Internet of Things. Mhm. Und da ging es 2 Tage lang darum, wie sicher ist eigentlich das Internet der Dinge und was gibt es da für Dinge, die man berücksichtigen muss. War super interessant. Weil ich liebe ja dieses Internet der Dinge. Ich bastel ja so gerne mit kleinen Sensoren und sowas rum. Das macht ja auch alles viel Spaß. Aber wenn du dann so 2 Tage auf so einer Security-Fachtagung warst, dann gehst du da auch raus und sagst, eigentlich würde ich doch jetzt mir diesen Aluhut aufsetzen, nicht gegen, damit die Strahlen nicht mehr in meinen Kopf kommen. Und ich würde auch alle mal die Weißes abklemmen. Denn der Tenor war eigentlich, das Ganze entwickelt sich unheimlich schnell. Das haben alle gesagt. Also man hat überhaupt keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, sondern man müsste eigentlich handeln. Und das Zweite ist, es ist eigentlich alles ziemlich krautig und unsicher, was wir da so haben von der großen Perspektive her. Also sei es, dass es keine Protokolle gibt, die irgendwie geschützte Daten übertragen, dass Hersteller, die irgendwelche Sensortechnologien in ihren Geräten verbauen, gar nicht an Sicherheit denken, alte SDKs verwenden, unsichere Standards. Und wir haben hier auch drin schon mal gesprochen, wo wir, glaube ich, mit diesem Auto-Überwachungssystem beziehungsweise Protokollsystem, wo du dann, war das BMW oder was, die dann nach Hause telefonieren, um Daten von deinem Auto an BMW zu geben, damit du dann entsprechend besseres Service kriegen könnt. Und da hatten wir auch gesagt, da war irgendwie, was war da, altes HTTPS oder überhaupt kein HTTPS mit drin.
Gar nichts, ja, es war offen. Ja. Ne?
Und ein Vortrag, weil das passt auch ganz gut da rein, ein Vortrag, den ich gehört habe, der war, wie hackt man eigentlich die Daten, die an so ein Auto vom Auto zu einem Hersteller zurückübertragen wird. Und die haben sich ein Renault Zoe genommen, haben dann mal angefangen, mit diesem OBD2-Stecker die Daten da auszulesen und haben angefangen, mal das gesamte, die Datenmenge, die da übertragen wird, oder auch mal zu analysieren auf Protokollebene. Und da haben sie wohl ein paar Tage gebraucht, bis sie analysiert haben, was für Daten da rausgehen, welcher Datenblock was beziffert, und haben sich nachher dann so ein Hackboard gemacht, mit dem sie dann quasi über diese Schnittstelle einen Scheibenwischer anstellen konnten oder mal, einen Blinker, und haben so nach und nach das Ganze sozusagen reverse-engineert und konnten das auch. Das wird es demnächst auch online geben, automotivesecurity.net hieß das, glaube ich, aber ich poste den Link mal auf die auf unsere Begleitseite auf sharepointpodcast.de in die Shownotes. Und da werden die nochmal zeigen, wie, was man da machen kann. Das war eigentlich ziemlich erschreckend, was sie auch gesagt haben. Naja, da werden halt, wie gesagt, wieder Standards benutzt, die nicht verschlüsselt sind. Und auch wenn man keine Anleitung hat, was für Daten da übertragen werden, wenn man sich dann mal hinsetzt und das Ding hackt und einfach mal nach und nach macht, kommst du da an die Daten ran und kannst dann alles Mögliche darüber auslesen. Also da ist auch eine ganze Menge an. Ja, und aber man sucht halt einheitliche Standards, alle sind begeistert. Man sieht auch die Vorteile davon, aber man sieht auf der anderen Seite auch dort die Risiken. Und wenn die Sicherheitsleute da alle schon sagen, da müssen wir noch ganz kräftig arbeiten, dann gucke ich mir immer an, die Unternehmen und die Industrie, bei der das dann ankommt, ob die das, oder auch bei uns bei Privaten, ob wir dann wirklich auch mit den ganzen Folgen und schon abschätzen können und ob wir nicht dann auch eines Tages so vor der Tür stehen und sagen, ups, wie heißt das? Skynet hat sich jetzt eingeschaltet und das war's dann. Also, aber war super interessant, muss ich sagen, das zu sehen, was da so alles passiert.
Ja, das glaube ich. Wir haben in dieser Serie Sharepocalypse haben wir das ja schon ein paar Mal erwähnt. Mehr vernetzte Geräte bedeutet vor allem mehr Angriffsvektoren und mehr Möglichkeiten für Hacker, uns anzugreifen. Und das ist, oder je mehr vernetzt, umso mehr habe ich von dem. Das bedeutet das einfach in der heutigen Zeit. Aber was mich jetzt Wunder nimmt, das ist, mich verwundert es nicht und ich glaube unsere Hörer auch nicht, dass wir hier mit den Internet of Things primär ein Security- und Privacy-Loch aufreißen. Was müssen wir dann tun? Was kam aus dieser Konferenz zu, was braucht es?
Also klar, was sie alle sagen, ist einheitliche Standards aufbauen. Das ist erstmal so, weil die halt ja auch alle irgendwie auf anderen Protokollen, aber da ist man ja schon kräftig dabei, solche Standardisierung zu machen, Allianzen zu gründen, dass man einheitliche Protokolle hat. Und zweitens natürlich, das Problem ist, die Awareness sowohl bei den Chip-Herstellern als auch bei denen, die es nachher einsetzen, zu erzeugen, dass man sich überhaupt darüber bewusst wird, sowas zu machen. Ne? Also ich meine, wenn du dann sagst, okay, wir bauen jetzt mal hier in unseren, und sich um dieses Thema kümmert, ja? Wenn du sagst, ich baue jetzt also halt hier ein GSM in mein Auto ein, damit ich die Daten als Service für meinen Kunden zurückübertragen kann, aber ich implementiere dann alte Protokolle, unsichere Protokolle, dann ist es etwas, darüber muss man sich kümmern. Und zum Beispiel General Electric, die machen ja auch da sehr viel in IoT, aber bauen ja auch ganz normale Haushaltsgeräte. Und ich habe da mit dem am Stand gesprochen, der sagt auch ja bei GE, jedes elektrische Gerät, was jetzt bei uns das Werk verlässt, ist mit Sensoren ausgestattet und kann bei Bedarf zurückfunken. Also, und das sind dann eben Kühlschränke, das sind Geschirrspülmaschinen, das ist alles Mögliche. Wenn du auf If This Then Set gehst, diesen lieben Dienst, mit dem man ja. Dinge verknoten kann, da gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe von Dienstanbindungen für GE-Geräte. Dishwasher, Kühlschrank, alles Mögliche, was du da machen kannst. Und also das war wirklich, das war sozusagen der Aufruf und darüber sich wirklich bewusst werden, was da für ein Risikopotenzial drin steht. Und dann ging es natürlich auch insbesondere um, das Potenzial liegt jetzt nicht nur, dieses Risikopotenzial bei den Dingen wie unsere Haushaltsgeräte, sondern es geht einfach tatsächlich auch um die komplette Infrastruktur, wo dann mal so die ganzen Stromnetze gehackt werden oder die normale Wasserversorgung gehackt werden kann, weil man da auch weiß, da gibt es mittlerweile auch Dinge, die online sind und die nicht richtig abgesichert sind. Also da, das sind so die Punkte gewesen, auf die man gedrängt hat, wo ich auch gesehen habe, da ist was dran. Aber, und das muss man auch sagen, das ist keine Entwicklung, die jetzt 10 Jahre Zeit hat, sondern das ist innerhalb von 5 Jahren gibt es für jeden Menschen auf der Welt 15 Sensoren, die ans Internet angebunden sind. Und das wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr verhindern lassen. Und man muss ganz schnell dran gehen und was da tun.
Aber würdest du so Andrew Keen-mäßig sagen, da brauchen wir Regulatorien, die müssen auf politischen, auf Länder, auf europäischen, auf UNO-Ebene getroffen werden, sonst kommt das nicht gut. Weil der Industrie können wir das offensichtlich nicht überlassen, oder? Wir haben jetzt 20 Jahre Internet, wir wissen, dass es Hacker gibt und jeder dieser Anbieter, jeder macht die gleichen Security-Fälle. Und ich spreche hier nicht einmal von Privacy, oder? Nur von Security.
Ja, ja. Ja, das muss man auch unterscheiden. Also das habe ich auch gelernt, dass man sagt, Privacy, Security und Transparency, das muss man ja auch noch alles unterscheiden. Das ist ja nicht eins. Es gibt ja verschiedene Aspekte davon. Also ich denke mir, was mit Regulatorien, ich sag mal, sicherlich kann man da auch was machen, aber wenn man überlegt, wie lange sowas immer braucht, bis das durch die ganzen Gesetzeswege durch ist, ne? Was mich ehrlich gesagt so da nicht erschüttert, aber was einfach diese Geschwindigkeit, mit der permanent die technische Entwicklung fortschreitet und gerade in diesem Bereich, die Sensoren werden kleiner, jetzt gibt es neue Bluetooth-Standards, es gibt neue Übertragungsstandards, die Anbindung von Sensoren ans GSM-Netz wird mittlerweile auch fast zum Standard. Also es wird so schnell gehen, dass die Dinge da sind, dass man da gar nicht mit irgendwelchen langen Gesetzgebungsverfahren oder Regulatorien was tun kann. Das wird dann irgendwann wie später sein. Oh, ja, ich meine, überleg doch mal, wie lange in Deutschland es braucht, bis man hier irgendwann sich mal um die WLAN-Störerhaftung kennzeichnet. Ja? Und da überlegen, wie du da weltweit irgendeinen Standard. Und es gibt dann eben andere Länder, wo die da auch natürlich noch ganz andere Ansprüche haben, vielleicht noch niedrigere, für die es dann völlig okay ist, wenn du komplett getrackt wirst, wenn du dann in andere Kontinente und so weiter guckst. Also ich glaube, was man machen muss, ist, dass man als Verbraucher definitiv auf dieses Zeug achtet. Was ist da wirklich in meinem Gerät drin? Was macht das? Also wir haben gerade vor vier
Wochen... Das kann ich doch nicht.
Vor vier Wochen, da war ich auch echt überschockt. Wir haben einen neuen kleinen Fernseher gekauft, so ein Smart-TV, jetzt noch mit DVB-T2-Anschluss. Und ich schalte den mal ein und dann geht es hoch. Und das Erste, was er fragt, kann ich mich jetzt mal über das Internet updaten? Und bevor er das noch fragt, kommt dann die lange Anfrage von Samsung. Wollen Sie unseren digitalen Service bitte bestätigen Sie doch hier mit Ja. Aha. Und du hast erstmal eine Connectivity und du kannst dich auch gleich mit deinem Samsung-Konto, falls du eins hättest, anmelden, damit dein Fernseher gleich registriert ist. Und eigentlich könntest du sagen, okay, schalt das Ding aus, schick's zurück und ich gucke jetzt nicht mehr Fernsehen, aber das ist da mittlerweile alles drin. Und ob das dann alles so sicher ist und wenn du dann raufguckst und dann gibt es einen eigenen App Store und dann gibt es irgendwelche Apps, die da laufen und dann kannst du auch Drittanbieter-Apps machen und dann kannst du plötzlich schaltest du den Fernseher ein, sagst du, Moment, ich muss jetzt gerade mal wieder ein Update machen. Und dann guckst du auch und sagst, habe ich jetzt überhaupt noch eine Ahnung, was da passiert?
Wo meine Daten liegen, also als Thema Privacy, oder?
Ja,
also
quasi.
Wer weiß jetzt genau, was jetzt du schaust?
Ja, genau.
Wo liegen die? Wenn ein Hacker irgendwo jetzt im asiatischen Raum irgendwie Zugriff auf irgendwelche Daten bekommt, was bedeutet das für mich persönlich, wenn der jetzt irgendwie meine Daten verknüpft, wie ich irgendwie Fernsehen schaue und ob ich jetzt zu Hause bin oder nicht? Wie kann er diese Daten im Untergrund verkaufen, um hier Einbrechern den Weg frei zu machen in Berlin?
Naja, und genau, der Fernseher hat auch die Möglichkeit, da gibt es eine wunderbare Skype-App, da kann ich meine Kamera anschließen, Tastatur, dann kann ich mit dir über meinen Fernseher skypen. Ja? Die Frage ist nur, wenn ich jetzt nicht mehr skype und mein Fernseher einfach nur auf Standby ist, aber die Kamera ja noch angeschlossen ist, gibt es denn nicht eine App, die so im Hintergrund mal kurz, ich kann ja auch mal die Raumüberwachung einschalten und mal gucken, wie es dann bei dir so aussieht. Ja.
Also sehr, sehr interessante Konferenz und ich persönlich habe es in diesem Kontext der Sherpokalypse-Sendung sicher schon ein paar Mal gesagt. Ich sehe dieses Internet of Things als wirklich revolutionär, unzweifelhaft und es ist super hyped, aber es bringt auch riesen Vorteile. Ich sehe absolut den Vorteil, die diese Vollvernetzung mit sich bringen wird, alle diese Sensoren. Und ich hoffe echt, dass die Industrie sich hier selber reguliert, weil die Politik kann nicht so schnell reagieren. Ansonsten werden wir wirklich eine Pandoras-Box eröffnen, die, und das meine ich jetzt echt, dass die Welt in eine Spirale von Chaos und auch irgendwie wirklich, wirklich echten Toten stürzen wird. Da bin ich komplett überzeugt, weil, wie du gesagt hast, oder, das steuert ja nicht nur irgendwie ein Raspberry Pi, sondern wirklich so die echten Dinge, die dann angreifbar werden. Und das ist irgendwie nicht mehr einfach nur ein paar Passwörter abgreifen, sondern hier geht es irgendwie um die reale Welt, um vom Autounfall bis zum Elektrizitäts- und Atomkraftwerk.
Was übrigens auch als, fällt mir gerade noch ein, als ein Punkt von der Konferenz mitgenommen wird, dass wir Deutschen sind ja immer die, die so an diesem ganzen Cloud-Service rumnörgeln und alles unsicher und wir wollen nicht und bla bla bla. Hat aber auf der anderen Seite zur Folge, dass ich auf der Konferenz in diversen Vorträgen immer so gehört habe, naja, aber da gibt es deutsche Experten und da ist dieses deutsche Know-how in Security ist echt gefragt. Und man sieht Deutschland so als einen Hort an, die sich tatsächlich von Grund auf um dieses Thema kümmern, weil es bei uns eben fast die größten Bedenken weltweit gibt dagegen und dass wir auch da entsprechend Erfahrung haben und das war auch mal ein positiver Aspekt zu sehen, dass wir nicht da völlig technisch gläubig sind, sondern einfach auch mal vielleicht in diesem Bereich was einbringen können. Hat mich auch positiv überrascht.
Haben kulturell eher so eben diese EU-Haltung eher so Privacy and Security fokussiert, im Sinne von eher einengen als ausweiten.
Ja, das sind die modernen Dinge, weißt du, die modernen Dinge, die unsere Welt verändern. Ich übrigens, und jetzt leite ich mal ganz spontan zum kurzen nächsten Thema über, hast du diesen kleinen Krieg, Mini-Krieg zwischen Apple und Spotify verfolgt. Spotify bietet ja seine Dienste als App auch über einen App Store ein und wollte jetzt gerade updaten. Und dieses Update von der App hat Apple einfach mal geblockt, weil sie sich da um die, wie heißt es so schön, um die 30% Beteiligung kloppen, ob das denn noch sinnvoll ist. Weil es geht ja nicht nur, dass wenn Spotify die App sozusagen über den Store verkauft, wo sie ja gratis ist, in der Regel, wenn du eine App über einen Store verkaufst, kriegt Apple davon 30%, ne? So ist das, glaube ich, geregelt. Aber außerdem steht in den Bedingungen ja drin, dass wenn so ein Dienst wie Spotify beispielsweise Streaming-Dienste anbietet, über die es dann so ein Abo seinen Benutzern noch, weiß ich was, 99 pro Monat abzockt, dass davon Apple auch 30% abkriegt.
Genau.
Und darüber kloppen die sich gerade wieder. Und zeigt auch, wenn du dann so eine Plattform hast wie iOS, über die man seine ganzen Apps verteilen kann und so weiter, dann muss man sich halt schon sehen, wie man dann den Plattformbetreiber auch entlohnt und dass der halt verschiedene Entlohnungsmodelle hat. Und ist zwar nicht eine neue Diskussion, aber gerade wieder aufgekommen. Für mich deshalb auch interessant gewesen, weil ich mir tatsächlich mal jetzt ein 3 Monate Spotify-Abo beschafft habe, obwohl ich eigentlich nicht so der Musikhörer bin. Muss aber sagen, Bedienung und die Art und Weise, wie man da auf Musik zugreifen kann, auf dieses Riesenangebot, das ist schon... Also interessant, ja, weil du kannst dann auch von Künstlern mal auf LPs zurückgreifen oder auf ältere Dinge, wo du Titel hörst, die du vielleicht noch gar nicht gehört hast, ewig nicht mehr gehört hast. Das ist schon eine coole Sache. Also selbst ich bin ja noch in diesem Alter lernfähig und werde jetzt mal ein bisschen länger in die Richtung reinhören. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie sich da die Anbieter da um die Royalties kloppen.
Ja, und ich glaube... Ich habe meine Meinung in dieser Diskussion, ich glaube, um 180 Grad geändert. Zuerst war ich so der Ansicht, ja, ich meine, was Apple in seinen Entwickler Terms and Conditions schreibt, ist ja eigentlich allen klar, oder? Mhm. Es war schon immer so und so wird es immer bleiben, oder? Ich verstehe das. Sie haben hier Sie übernehmen die Distribution, für das kriegen Sie 30%. Und das war so zu Beginn meine Haltung, dass ich verstanden habe, ja, ich sehe jetzt das Problem nicht. Aber das hat sich jetzt so über die Zeit, hat sich das so ein bisschen geändert und ich sehe das tatsächlich anders. Und ich sehe das so, dass Apple sein Modell ändern muss. Und so wie das Spotify möchte. Und meine Überlegung ist eigentlich so, wie soll ich sagen, der Markt der mobilen Telefone ist eigentlich gekennzeichnet von einem Duopol, oder? Also ich glaube, so im 2015 gibt es iOS und Android und die haben zusammen einen Marktanteil von irgendwie 98% oder so, oder?
Genau.
Und in diesem Markt herrscht wirklich dieses Winner takes it all und die Power Rules Mechanismen, die funktionieren dort, oder? Wenn Apple in deinem Land Apple Pay einführt, dann sind alle anderen draußen, oder? Macht's 1, 2, 3 und everything is gone, oder? Und wenn Android das auch noch macht, ist es vorbei. Und ich glaube, es handelt sich hier wirklich in diesem Markt, es handelt sich um einen historisch einmaligen Markt. Und das hatten wir so noch nicht, oder? Weltweit. Und ich glaube, hier muss man unvoreingenommen nochmal, muss man das nochmal bewerten. Und ohne, dass man da so mentale Modelle und Gedanken aus älteren kommerziellen Systemen irgendwie, also übernimmt oder quasi einfach im Hinterkopf habt, die einem so den Blick ein bisschen trüben. Das kann ja nicht sein, oder? Dass sie dann einfach sagen, auch wenn du jeden Monat 100 Euro abdrückst für einen Service, dann nehmen wir einfach ein Drittel. Das ist einfach nicht fair. Und ich glaube, gerade Apple, oder speziell iOS, muss hier diese Rolle übernehmen, um hier dieses Modell anzupassen, weil ich würde sagen, obwohl es iOS eine geringere Verbreitung hat als Android, hat sicher auf der iOS-Plattform zahlungswillige und experimentierfreudige User, die das eben auch machen. Und gerade deswegen, wenn ich wirklich große Services, weißt du, nicht so diesen 1 Franken, also 1 Euro, 2 Euro Geschichten mache, sondern wirklich große Beträge darüber laufen lassen will, dann kann es nicht mehr diese ein Drittel, zwei Drittel Regel geben. Stell dir vor, ich könnte meine Steuern bezahlen übers Mobile Phone und die sagen, na, ein Drittel gehört uns. Also weißt du, das kann einfach nicht sein, ja.
Ja, ja, und vor allem, das wird sich ja noch
da müssen weiter. Wir uns bewegen, wenn wir, Entschuldigung, nur so, um es fertig machen hier, wenn wir wirklich als Gesellschaft diesen digitalen Wandel gehen müssen, dann müssen wir dieses Duopol durchbrechen, nicht, dass irgendwie an jeder Zahlung irgendwie so ein großer Teil weggeht, oder? Dieser eine Drittel ist vertretbar, wenn es um Kleinbeträge geht. Dieser Drittel ist nicht vertretbar, wenn es hier um große Beträge geht.
Ja, und ich glaube, das ist auch erst so mal der Vorbote dessen, was auf uns noch zukommt. Denn wenn ich mir zum Beispiel mal anschaue, was so mit Bots passiert, mit Chatbots, wenn ich mal gucke, so wie die Vision ist für Skype for Business oder für Facebook, dass es dann irgendwann Bots gibt, wo ich dann zum Beispiel über den Bot Kontakt aufnehme mit meiner Fluggesellschaft oder irgendeinem Flugportal und buche darüber dann plötzlich, dann finden ja praktisch der Provider, der mir beispielsweise Skype for Business oder Skype kostenlos zur Verfügung stellt, da drin plötzlich Umsätze statt, wo ich dann einfach die Plattform nutzen kann. Da wird dann früher oder später auch mal jemand kommen und gucken und sagen, Moment mal, da könnten wir eigentlich auch noch mal hier ein paar Prozent abschalten. Es müssen jetzt nicht 30 sein, aber das kann dann durchaus kommen. Und wir sehen es ja auch an anderen Ecken. Die Kultur des, wie heißt es so schön, so mit Süßigkeiten locken und dann später den Knüppel rausholen, ist ja im Cloud-Bereich auch etwas, was wir jetzt auch schon hier an verschiedenen Stellen gesehen haben. Ich sag mal so, dieses unlimitierte Speichern auf OneDrive und dann, jetzt ist es doch wieder zurückgezogen worden, nur noch 15 Mbit und das oder
Gigabyte,
genau. Und du hattest mir auch gesagt, Evernote hat auch gerade sein Modell ein bisschen geändert. Da ist auch die Free-Kultur, sieht jetzt plötzlich ein bisschen anders aus. Und da siehst du ja bei dem einen oder anderen auch, die früher irgendwo alles immer erstmal gratis rausgehauen haben. Dann irgendwann muss es sich auch rechnen. Alle Cloud-Dienste werden im Moment immer noch günstiger. Aber irgendwann wird dann man auch gucken, naja, es muss ja auch alles betrieben werden und dann sind die Marketing- und Einführungsgelder verbraten und dann muss man mal gucken, wie man dann sein Bezahlmodell aufsetzt. Ne?
Richtig, oder? Und man hat in der Vergangenheit haben wir das wirklich gesehen. Du hast jetzt zwei Beispiele genannt, oder? OneDrive und Evernote, die quasi mit falschen Versprechungen gelockt haben. Und ich glaube, oder anders gesagt, ich hoffe einfach, Windows 10 ist nicht so. Windows 10 probiert uns ja alle auf, oder quasi Microsoft probiert das für in der Windows-Plattform, uns alle dorthin zu bringen. Mit mittlerweile schon unlauteren Methoden. Und ich hoffe einfach nicht, dass sie sagen, jetzt seid ihr alle da, ab jetzt kostet's.
Nee, aber zum Beispiel, was mir gerade neu, also ich habe ja immer noch meinen Hauptrechner, ist ja immer noch Windows 8.1 und da habe ich ehrlich gesagt, kriege ich ja praktisch jeden Morgen immer diesen kleinen Hinweis, ich möchte auch langsam auf Windows 10 updaten, ich klicke den jetzt mittlerweile mal freundlicherweise weg, aber ich habe natürlich zwei andere Rechner, die auf Windows 10 umgestellt sind und komischerweise, jetzt habe ich gerade gestern diesen anderen wieder angeschmissen, weil ich da ein paar Eingaben machen musste und ich mache das auf und dann kommt plötzlich so rechts, möchtest du nicht mal Office 365 für einen Monat kostenlos testen, kommt plötzlich Werbung rein.
Ja, das ist natürlich Horror, oder?
Ja, also ich meine, was heißt, ich weiß jetzt, es ist schon interessant zu sehen, das habe ich neulich auch gelesen, dass sich Windows 10 so mit diesem als Plattform auch ermöglicht, natürlich dann sozusagen als Distributionsplattform für Werbung zu laufen kann und dann halt mal ein bisschen anders aussieht. Auch wieder ein anderes Erlösmodell. Ich gebe halt das Betriebssystem frei weg. Ich meine, das haben mir die anderen nun mittlerweile alle vorgegeben. Mit Betriebssystemen kannst du kein Geld verdienen. Deshalb hat sich, glaube ich, auch Android so gut durchgesetzt, weil es einfach als System kostenfrei weggegangen ist. Man muss halt mit anderen Diensten sein Geld verdienen. Und Microsoft kommt halt aus einem anderen Bereich, hat immer das Betriebssystem verkauft und hat damit gutes Geld gemacht, aber Betriebssystem verkaufen ist eben, war mal, ist nicht mehr das und man hat halt immer ein permanent sich aktuelles System, da muss man halt sich andere Quellen suchen und auf der anderen Seite, ich meine, ich sehe das ja auch, wenn ich irgendwelche Gratis-Apps auf dem Smartphone installiert habe, kriege ich auch Werbung eingespielt, also ist natürlich, gewohnt, muss man sich umstellen und
muss man
natürlich
sich umstellen, gebe ich dir recht, ja.
Und ich sag mal, wenn ich im Unternehmensbereich bin, wo ich dann, weiß ich was, Enterprise-Lizenzen habe, dann muss ich eben auch die Möglichkeit haben, dieses definitiv abschalten zu können, weil dafür habe ich dann auch gezahlt, ich habe einen Serviceplan und so weiter und wenn ich halt privat was nutze, wo ich dann auch, sagen wir mal, das Ganze halt für, weiß ich was, ein Upload, ein Ei kriege und dafür halt Werbung toleriere, dann ja, kann ich das ja auch wegschalten. Kann ich auch bei anderen Apps machen, wenn ich sage, okay, ich möchte keine Werbung mehr haben, dann muss ich halt, weiß ich was, einmal die 3 Euro gezahlt haben und dann ist es weg. Also genau. Andere Modelle muss man sich dran gewöhnen und wenn das alle müssen irgendwie Geld verdienen.
Ja, absolut. Auf Englisch heißt es ja there is no free lunch.
Genau.
There is no free lunch und das gilt dummerweise auch für Microsoft Windows 10 und finde ich persönlich extrem grenzwertig oder gefällt mir überhaupt nicht. Aber Microsoft zieht es da wirklich, wirklich durch an vielen Orten und macht mir persönlich keine Freude. Apple hat, bei Apple ist das Betriebssystem ja auch frei. Dort ist es einfach ist es gekoppelt an die Hardware, oder? Irgendwann, ich kann immer 2 Updates for free haben und dann läuft es nicht mehr. Dann ist das irgendwie, dann muss ich neue Laptops kaufen oder neue Telefone. Wie auch immer, das ist das Modell dort, oder? Dafür ist es irgendwo werbefrei.
Aber auch die werden sich umschauen müssen, denn ich glaube mal, wenn man mal guckt, wie die Hardware mittlerweile ausgereizt ist, ja, da ist auch nicht mehr, dass du sagst, ich muss mir jetzt jedes zweite Jahr ein neues iPhone kaufen, weil die Sprünge nicht mehr so groß sind. Und dann wird es natürlich schon, ich meine, das iOS 10 Update kommt jetzt auch noch auf ältere Geräte rauf, aber die Haltbarkeit der Geräte ist ja Wahnsinn. Und wenn da eben nicht mehr diese kurzen Fristen drin sind, dann muss man sich auch mal was anderes ausdenken, was man dann machen kann. Ne?
Ja, aber das ist richtig. Noch einmal, aber hier möchte ich ein bisschen zwischen dem Stil von Apple und Microsoft, das möchte ich jetzt wirklich noch einmal hervorhalten.
Definitiv.
Ich kann bei meinem MacBook Air sagen, ich will das Update nicht. Und Microsoft unternimmt alles, damit ich nicht sagen kann, ich möchte dieses Update nicht. Bis hin, oder das war das letzte, bis hin, dass sie diesen Schließen-Button umwandelten in ich stimme zu. Oder? Das war ja dieses, das Fenster wegklicken heißt jetzt neu bei Microsoft, ja, ich will.
Ja.
Also weißt du, das ist, da hat es schon ein bisschen auch mit Stil zu tun und das zeigt schon, wo man hin möchte. Ja? Das ist nicht mehr Good Practice. Das ist dann fast schon irgendwie Fraud.
Ja, ich meine, ich sag mal, das ist eine Ausprägung dessen, der Markt wird härter. Das sind
der Winner takes it all, haben wir vorhin gesagt.
Also ich meine, die grundsätzliche IT-Welt hat sich geändert und da muss jeder halt mit anderen kämpft halt mit harten Bandagen oder mit anderen Dingen. Ich finde es auch nicht okay.
Ich weiß, dass du es nicht okay findest. Aber ich sage dir einfach, wie soll ich einer solchen Plattform trauen? Warum soll ich dieser Plattform quasi mein Internet of Things geben bei Windows Azure? Weißt du, aber da geht es um Vertrauen, oder? Und genau das brauchen wir, oder? Für die nächsten 5 Jahre, um hier eine trustworthy Environment aufzubauen, oder? Und es beginnt schon mal bei einem persönlichen Betriebssystem, muss ich sagen, irgendwie nicht. Und ich habe dieses Windows 8 ja bezahlt. Weißt du, ich will es nicht. Ich will sagen, nein, ich will mit meiner Lizenz weiterfahren, forever, I love it. Aber wie du sagst, ich habe mich daran gewöhnt, auf eine Lizenz, die du bezahlt hast, jeden Morgen wegzuklicken, dass ich dieses Update nicht möchte.
Ich könnte es wahrscheinlich sogar auch definitiv deinstallieren, aber es sind halt die Ansagen. Nee, ja, aber du hast recht,
ich gebe dir völlig definitiv recht. Also definitiv deinstallieren, gehst du mal ins Internet, da brauchst du so ein paar Registry-Hacks was irgendwie 99% der normalen Benutzer nicht können.
Ja, natürlich, ja. Ja.
Also das ist mehr als grenzwertig, oder? Und ich glaube, es zeigt einfach ein bisschen, dass wir hier noch mehr Verständnis füreinander brauchen, oder? Dass quasi diese großen Firmen vielleicht eben nicht die Partner sind, mit der wir die Zukunft aufbauen können.
Ja, das weiß ich nicht, ob da. Also ich denke mir, das sind diese Anpassungsgeschichten, was ich zum Beispiel auch gesehen habe beim Spiegel, unserem deutschen lieben Nachrichtenmagazin, die haben jetzt dieses Spiegel Plus eingeführt, dass du Artikel, da kannst du den Teaser noch lesen und dann müsstest du eigentlich über so ein, genauso verstanden habe ich es noch nicht, du kannst irgendwie 3 Euro hinterlegen und dann kannst du bis zu diesen 3 Euro dann diese Artikel wegklicken und tatsächlich okay. lesen und so weiter. Also die versuchen da so ein Plus-Bezahlmodell einzuführen. Mhm. Was aber interessant ist, das hat nämlich jemand sich mal angeguckt, wie sind eigentlich diese Seiten verschlüsselt, wenn du dann mal den Quellcode anschlägst, sind die einfach bloß durch so ein ganz einfaches Rotationsverfahren die Texte verschlüsselt. Also der Text steht drin und wenn du damit, weiß ich was, einmal den Buchstaben einmal im Alphabet nach links rücken und dann noch zweimal, weiß ich was, Groß- gegen Kleinbuchstaben austauschen und dann hast du den Klartext. Also der Klartext steht drin, ist nur ganz simpel verschlüsselt. Und du kannst dann praktisch den Artikel doch lesen, wenn du da dich hereinschaust. Und da hat er auch gesagt, warum machen die dann sowas, was im Prinzip ganz einfach zu knacken ist und machen sowas? Und er hat gesagt, das ist einfach mal ein Testballon. Ja, die klar. haben eine komplett eingeführte Infrastruktur mit einem Content-Management-System und so weiter und so fort. Und das jetzt, sagen wir mal, auf komplett bezahlt umzustellen, das wird wahrscheinlich relativ schwierig sein. Aber da einfach mal so ein paar Seiten reinzubringen, wo du dann, weiß ich was, musst mit dem Skript kurz die Daten verschlüsselt hat, dann kannst du mal testen, wie viele sind dann bereit, einfach auch dieses Bezahlmodell zu akzeptieren. Also auch da wird rumexperimentiert. Oder was auch, ja, was bei uns gerade in Berlin aktuell ist, wir haben ja seit Anfang des Monats DVB-T2 Startphase, also Fernsehen über the air, also ganz normale Verbreitung. Der alte DVB-T-Standard wird auslaufen, jetzt gibt es den T2-Standard, senden auch schon in HD. Und im Pilotprojekt senden auch schon die Privaten, also RTL und ProSieben senden auch schon HD, aber die kannst du nur empfangen, wenn du schon so eine Decoder-Karte hast, die zwar noch nichts kostet, also die Karte selber kostet was, aber du musst nichts subskribiert haben. Aber dann kannst du es erst entschlüsseln. So, und wenn dann das komplett in die finale Phase übergeht, dann wird das alte DVB-T abgeschaltet und dann kannst du halt auch die ganzen frei bisher empfangbaren privaten Sender nicht mehr frei empfangen, sondern musst dann halt für dieses Code, für die Codekarte ein monatliches Abo machen. Und das Lustige dabei ist, die Marke, unter der das verkaufen wird, ist FreeTV, FreeNet-TV heißt das, glaube ich.
Ja, klar.
Und ändert zum Beispiel auch in Deutschland komplett das Modell, wie für Fernsehen bezahlt wird. Wir hatten ja immer das öffentlich-rechtliche Programm wird halt über die Rundfunkgebühr bezahlt und privaten waren in der Regel frei. So, Punkt. Und konnte es immer frei über Antenne empfangen. Und wenn dann DVB-T2 dabei ist, dann ist das praktisch auch da, das am Ende. Und dann ist sozusagen freies Fernsehen in Deutschland auch Geschichte gewesen. Das wird gar nicht mehr so lange dauern, dann ist das durch.
Okay. Ja, ja.
Du siehst, ja, genau. Alles Ende. Das kann ich jetzt auch scheiße finden, oder nicht? Aber es ist einfach so.
There is no free lunch.
Nein. Genau, ist es nicht.
Gut, jetzt haben wir eine lange Sendung gemacht.
Gott, oder ja.
Wenn wir schon bei Microsoft sind, wollten wir eigentlich noch über LinkedIn und die 100 Millionen Passwörter, die hier herumgereicht werden, sprechen oder über das Security Leak. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt.
Das lassen wir jetzt, ja. Das heben wir mal für die Nachsommer-Edition auf. Da wird sowieso noch so viel kommen, was wir wieder aufarbeiten müssen.
Die Apple Watch, die jetzt kostet, wenn du die Zeit lesen möchtest.
Das wird auch noch kommen, ja. Ah, das ist diese interaktiven Modelle, da bin ich gespannt drauf, was da alles noch kommen wird, ehrlich.
Oh. Genau, aber wir sehen, dass diese Diskussion jetzt gestartet ist, oder? Und deswegen sage ich jetzt, dieses Spotify ist eben deswegen genau interessant, weil jetzt beginnt es zu bröseln, oder? Weil es geht hier gar nicht, es geht hier, für mich geht es nicht um Apple Music gegen Spotify, sondern es geht darum, oder? Darf ich als Monopolist oder Duopolist sagen, Nein, weil ich habe schon so eine wichtige Stellung jetzt in der Gesellschaft weltweit, oder dass ich einfach auch gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen muss und dann nicht mehr sagen kann, um jeden Preis, so ist es. Oder sonst muss irgendwie müssen wir auf politischer Ebene reagieren, weil sonst bist du hinderst ja nicht nur dein Geschäftsmodell, sondern du hinderst auch die Gesellschaft an der Weiterentwicklung. Naja.
Gut.
So, bleibt spannend. Und die Sherpokalypse bleibt dran.
Ja, wir bleiben dran. Wir werden, die Themen in diesem Podcast werden nicht ausgehen, glaube ich.
Leider nicht.
Das wird nicht. Ja, aber auf der anderen Seite, es macht ja auch immer Spaß, mit dir mal drüber zu quatschen. Ich hoffe, unsere Hörer finden das auch. Ich wollte nochmal ergänzen, dass wir seit der letzten Ausgabe dieses Programm auch über voicerepublic.com verbreiten. Dieses Deutsch-Schweiz, ich glaube, kommen Sie aus der Schweiz ursprünglich, Deutsch-Schweiz, aber ja, kombiniert. Ein Portal, was sich schwerpunktmäßig über die Verbreitung des gesprochenen Wortes kümmert. Sehr viele Übertragungen von Konferenzen, Vortragsaufzeichnungen hat, zum Beispiel die gesamten Republika-Aufzeichnungen von diesem im letzten Jahr sind damit drauf, aber auch viele andere interessante Konferenzen. Aber sie beherbergen eben auch Podcasts. Und interessanterweise übrigens, ursprünglich hatte sie ein Bezahlmodell, sind mittlerweile aber seit zwei Monaten auf, kann jeder seine Podcasts da hochladen, auf ein Free-Modell umgestiegen und finanzieren sich jetzt anders.
Super.
Auch super, gell? Also, da könnt ihr uns hören.
Und danke fürs Zuhören und wie immer, wir sind froh über Feedback.
Definitiv.
Genau. Meldet euch bei uns, wenn ihr nicht einverstanden seid mit dem, was wir sagen. Und wir werden das gerne aufnehmen. Aber wir danken auch für einfach die E-Mails und Messages, die kommen, die sagen, war eine super Sendung. Haben wir auch Freude. Besten Dank für alle Feedback zur letzten Sendung.
Besser kann ich das nicht abschließen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Sherpokalypse.de ist die Webseite mit den Shownotes. Du wirst auch wieder einen wunderschönen Artikel dazu schreiben. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit.
Danke, ciao.